Herzlich willkommen zum Musiktexte-Podcast. Das ist die zweite Folge hier am Küchentisch von Gisela. Und ich bin Karl Ludwig, Musikwissenschaftler und Radioautor in Köln. Neben mir sitzen wieder
Hanna Otto, ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls aus Köln.
Und ich bin Hanna Fink, Tausendsasser aus der Neuen Musik. Ich arbeite im Ruhrgebiet und in Köln.
Ja, wer wissen will, was es mit Giselas Küchentisch und Musiktexte online auf sich hat, der kann die Folge 0 dieses Podcasts hören oder natürlich unseren monatlichen Newsletter abonnieren auf musiktexte.online. Und jetzt geht's aber los mit Folge 2. Viel Spaß! In der letzten und ersten Folge des Podcasts haben wir uns mit Francesca Veronellis Songs and Voices auseinandergesetzt, also den Liedern und Stimmen, und zwar erstmal in Hinsicht auf Fragen der Form. Aber in der Diskussion wurde, glaube ich, schon sehr klar, dass es auch und vor allem vielleicht um die Frage nach dem Gesang, die Frage nach der Stimme geht und damit auch um die Melodie. Und deswegen ist mir ein anderer Komponist in den Sinn gekommen, der sich sehr mit der Melodie auseinandersetzt, und das möchte ich hier in diesem Podcast nochmal neu mit euch zur Diskussion stellen, und zwar anhand von Kompositionen von Charles Usor, ein Schweizer Komponist. Es gibt auf musiktexte.online gerade schon zwei Beiträge von und über ihn, und an den Beginn dieser Sendung möchte ich eine seiner sehr streitbaren Thesen stellen, die er dort in seinem Manifesto raushaut. Und vielleicht möchtest du, Hanna Otto, einmal vorlesen, diese These aus seinem Manifesto.
In den Melodien der neuen Musik hören wir nichts als Affekt und Angst, gestohlen von der jungen Generation.
Und er fügt hinzu, Hanna Fink, vielleicht kannst du die Erweiterung, die wir da noch zusammengesponnen haben, zur Erläuterung vorlesen.
Ich empfinde Melodie wie lebensnotwendige Nahrung für die Jungen. Affekt und Angst sind in der neuen Musik immer noch dominante Topoi. Sie klingt oft erschreckend düster und apokalyptisch wie die Vorahnung des Ersten Weltkriegs.
Wie ist eure Reaktion auf diesen Vorwurf, dass die neue Musik die Melodien der jungen Generation geklaut hat?
Boah, ich frage mich direkt erstmal, was ist die junge Generation? Wie alt ist er?
Also er ist, glaube ich, jetzt so 60, würde ich schätzen. Müsste ich nochmal genau nachgucken, aber genau.
Ja, und ich frage mich auch direkt, was ist sein Zugang zur jungen Generation, wenn wir wissen, was das ist? Also wer ist er wiederum, um zu sagen, was die junge Generation ist oder wie die junge Generation klingt?
Aber nehmen wir mal an, wir sind die junge Generation.
Ja, also vielleicht noch ein bisschen älter auch, aber ja.
Also so vielleicht ungefähr. Müssen wir aber dazu sagen, wie alt wir sind, weil unsere Hörer und Hörerinnen wissen das ja nicht. Also wir sind alle so zwischen 25 und irgendwas über 30. Ja, Land ausgedrückt. Kannst du nochmal den Satz nochmal wiederholen, Hanna?
In den Melodien der neuen Musik hören wir nichts als Affekt und Angst, gestohlen von der jungen Generation.
Okay, also Affekt und Angst. Ich muss die These anders formulieren, weil ich es noch nicht ganz verstehe. Was da von der jungen Generation gestohlen wurde? Also Affekt und Angst, oder wurden die Melodien gestohlen? Oder
ich würde sagen, die Melodien.
Ja?
Also nicht in dem Sinne, dass die junge Generation Melodien schreibt, die die alte für sich beansprucht, sondern dass, glaube ich, in dieser Nachkriegsgeneration der neuen Musik mit großem N, wenn wir jetzt mal das vielleicht als Extrem oder so als Ursprung auch selbst noch der Lachenmann-Generation oder so nehmen, dann finde ich es schon richtig, dass es dort, also das ist ein Tabu, Melodien zu schreiben.
Ja, oder auch Emotionen zu bringen. Also deswegen dieser Affekt ist ja schon, rekurriert ja auf Emotionen, und das würde ich auch sagen, es ist in der Nachkriegsgeneration neue Musik jetzt nicht so präsent vielleicht. Oder eher so im Widerstand, dass man es extra nicht macht oder so, ne?
Genau, also es sind auch diese, es ist eine totale Misstrauen eigentlich gegenüber gefilterten Gefühlen, die sind irgendwie eigentlich gefährlich, die wollen dich mitreißen und die führen dich irgendwie weg von der Aufklärung, und da steckt auch diese Ästhetik der Brüchigkeit irgendwie dahinter, dass irgendwie alles kaputt ist, so ein bisschen.
Ja, oder so noch dekonstruiert wird.
Ja, genau.
Aber ich finde es jetzt, ich finde es spannend, weil er sagt, dass Angst und Affekt sind so dominante Topoi, und warum sagt er ausgerechnet Angst? Also hätte ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich auf Angst gekommen wäre, wenn ich über neue Musik heute geredet hätte oder aktuelle Musik. Also Affekt von mir aus, ne? Aber
Affekt als eigentlich als Vermeidungsstrategie, so lese ich das. Also das ist die Angst ist wirklich mal vom Herzen eine Melodie zu schreiben, weil man denkt, man hofiert damit sozusagen den Teufel oder irgendwie das Banale, ach, den krass. Kitsch, den so das totale,
das Poetische.
Sich hingeben an irgendwas Einfaches, wo man sich selber verliert oder so.
Aber dann frage ich mich wieder, was hat die junge Generation jetzt damit zu tun?
Ist genau die Sache, wo ich denke, die junge Generation, der wird diese Fähigkeit dadurch genommen, das zu machen. Also es wird direkt immer sehr normativ gesagt, das ist verboten oder das ist sozusagen platt.
Und ja, aber von wem, ne?
Von der alten Generation.
Ja, und ist das wirklich so?
Ich musste irgendwie auch total an die Begrifflichkeit der neuen Musik denken, weil ich es ganz oft habe, wenn ich FreundInnen habe, die nichts mit Musik zu tun haben, dass wenn ich ihnen dann die Begrifflichkeit der neuen Musik erkläre und was neue Musik eigentlich ist, dass dieses Neue natürlich total hinterfragt wird. Und das, finde ich, steckt hier auch irgendwie so ein bisschen mit drin, dass man vielleicht der jungen Generation die Möglichkeit nimmt, weil diese Begrifflichkeit auch schon belegt ist und was das dann bedeutet, wenn wir neu so definieren.
Ja,
ja, also, ja genau, es ist eigentlich auch eine Diskussion, was neue Musik sein kann oder total. Was sie gerade ist, ne? Wenn man sagt, da wird was mit Angst und Affekt besetzt und gestohlen oder wie der Wortlaut, glaube ich, war, ne?
Ja, also so würde ich das irgendwie auch sehen, dass es schon sozusagen eine Deutungshoheit ist, auch aus einer geschichtlichen Deutung her. Und dass das irgendwie schon für mich jedenfalls auch noch sehr über allem, oder es ist so ein Schatten, finde ich, der über der neuen Musik, wie auch immer wir das vielleicht noch definieren werden, aber der darüber so droht. Man darf nicht ins Unvermittelte, ins Einfache, ins Ungebrochene abdriften. Das ist sozusagen
banal.
Das ist banal und das hat auch so was Propagandistisches, ne, mit dieser Nachkriegsgeneration oder genau.
Ja, ist auch, also es rutscht dann vielleicht auch, wenn man auch über Melodien redet, vielleicht schnell ins so Volkstümliche und dann ins da klebt so viel dran, so, was natürlich die Nachkriegsgeneration viel mehr merkt als wir jetzt, ne? Also
genau, und da sind natürlich, habt ihr recht, auch einige Generationen noch dazwischen. Also das habe ich auch überlegt, wie die Generationenfolge denn so genau ist. Und was natürlich neue Musik ist. Aber genau, vielleicht das so vorab. Ich habe ein Stück ausgewählt jetzt von Charles Usor, an dem wir vielleicht mal hören können, wie er versucht, mit diesem Schatten oder mit dieser Generation, mit der alten, neuen Musik umzugehen. Und zwar heißt das Suite Amygdala. Das ist ein Stück für Geige und Klavier mit elektronischem Zuspiel von 2014. In der Aufnahme, die wir gleich hören, spielen Elena Sunke Violine und Ilja Bujalski Klavier. Das Stück ist sehr lang, fast 50 Minuten.
Oh wow.
Deshalb werden wir natürlich nur Ausschnitte hören können. Es ist aber auf der Website des Komponisten usor.ch ganz nachhörbar. Und ich würde einfach mit dem Beginn einsteigen und wir hören schon, vielleicht auch schon in der Instrumentierung mit der Violine, aber auch so im Gestus am Anfang, glaube ich, dass die Melodie hier irgendwie eine Rolle spielt oder auch dieser Umgang mit einer mehr oder weniger gebrochenen Tradition.
Thank you.
Ja, mit diesem Drone zum Schluss oder dem Zuspiel kommt jetzt doch einer von vielen Brüchen auch in diesem Stück und darüber werden wir, denke ich, auch sprechen. Aber bevor mich interessiert, was ihr auch zu diesem Einleitungsteil meint oder wie ihr das wahrgenommen habt, kann ich vielleicht ja mal sagen, was mich an dieser Musik und diesem Beginn interessiert. Und das ist vielleicht, was ich auch schon durchklingen habe lassen, dass es erstmal fast konventionell klingt. Also man kann an viele Vorbilder denken, die da so durchklingen, die zweite Wiener Schule vielleicht. Für mich klingt da Max Reger auch an, so eine freie Atonalität. Als Bratschist kenne ich das ganz gut. Und dann natürlich auch die klassische Tradition in dieser Solo-Geige, die da irgendwie als doch auch virtuose Stimme auftritt. Und da gibt es einiges mehr. Ich finde aber, dann, wenn man das hört, hat es doch auch nichts von alledem. Also es ist irgendwie eine Konventionalität, die nicht das Alte wieder aufrufen möchte. Das möchte jetzt nicht die Zwölftontechnik wiederbeleben oder irgendwie bravourös die geigerische Exzellenz dort beschwören, sondern es sind irgendwie einfach Gedanken, melodische Gedanken, die man hören kann. Aber da geht es mir eigentlich nicht so, dass ich denke, ach du liebe Güte, das kann man doch heute nicht mehr so schreiben oder irgendwie, genau. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es probiert, eine Kontinuität eigentlich oder das nicht so völlig zu übersteigen. Das ist jetzt schon eine weite Deutungshypothese eigentlich, aber ja, wie wirkt das auf euch, dieser Anfang? Könnt ihr das nachvollziehen?
Ich finde den Begriff Gedanken, den du gewählt hast, ganz schön, weil ich hatte auch das Gefühl, ich höre jemandem beim Denken zu. Ich musste irgendwie zwischenzeitlich an diese Gattung der Fantasie denken, also so ein bisschen dieses inszeniert Freie. Daran hat es mich auf jeden Fall sehr erinnert.
Ja, inszeniert frei ist ein gutes Stichwort. Ich habe eine Solo-Kadenz irgendwie gehört und ich finde, vielleicht für mich macht das auch Sinn als Vergleich, weil so eine Solo-Kadenz ja auch immer mit so Versatzstücken arbeitet und so Dinge aufgreift und dann aber irgendwie dann auch freier damit umgeht. Also das, was du gesagt hast, Karl, stimme ich dir zu. Ich glaube, dass das ihm bestimmt auch mal zum Nachteil schon mal ausgelegt wurde. Also dass man eben sagt, das geht in keine Richtung oder so oder entscheide dich doch mal für irgendwas. Also das hat ja immer so zwei Medaillen, wie man das auch so findet, weil das, man muss sich ja da auch drauf einlassen, oder? Also
ja, das ist ein guter Stichpunkt, finde ich, denn das hängt mit dem Titel zusammen, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, der, finde ich, auch so zwei Seiten hat. Also und das Einlassen und diese psychische, also das Hören eigentlich. Wie hört man Musik und wie hört man Musik ohne Melodien und mit Melodien? Was macht eine Melodie? Was erfordert eine Melodie auch für mein Hören? Das, finde ich, sind Fragen, die hier drin stecken. Und genau, dann kommt trotzdem jetzt dieser Drone.
Also auf mich wirkte das schon auch alles sehr, sehr renaissanceartig irgendwie. Ja. Also weil diese Mehrstimmigkeit da erst in der Geige drin war und dann kommt aber so ein Drone, der so wirkt wie so ein Bordun auch so ein bisschen am Anfang, ne? Also so auch von der Klanglichkeit her, so stelle ich mir dann irgendwie so ein bisschen die Renaissance vor.
Das spielt sicher eine Rolle, also das sagt er explizit auch.
Ah ja. Mhm.
Ich finde, diese Drone am Ende hat mir so ein totales Wohlfühlen gegeben. Also es war so ein bisschen, als hätte ich jetzt jemandem ganz lange zugehört, der so vielleicht auch ein bisschen mit sich selber gekämpft hat und diesen Gedanken versucht hat auszuformulieren. Und dann am Ende kommt man da irgendwie an. Also irgendwie fand ich, das war eine ganz schöne Momentaufnahme irgendwie.
Genau, also ich finde auch, das hat doch im Detail eigentlich so poetische Momente, die mir sehr lieb sind irgendwie, aber
gute Kombination im Grunde irgendwie auch, ne? Also von hoch und tief und nicht anstrengend, aber vielleicht auch so bewegt und
halt naja, Drone, aber ne? Deuten wir nicht zu früh, vielleicht okay. Überprüfen wir auch nochmal deine These mit der Renaissance an einem nächsten Teil, der sozusagen nach einer längeren Zeit, die jetzt dieses Bordun hier läuft, daraus entwickelt sich dann ein anderer Solo-Teil des Klaviers. Also da hat man schon irgendwie auch so eine Balance. sehe eure Blicke so ein bisschen schon schweifen. Das ist jetzt ein sehr flächiger Teil, also eine eingängige Geste, rhythmisch in der Wiederholung mit minimalen Veränderungen, die dann auch von den Tönen her sich transformiert, aber eigentlich immer wiederholt wird. Und es scheint mir so ein bisschen wie ein Gespräch oder auch ein Selbstgespräch, oft mit Fragen und dann wieder geschlossenen Phrasen. Euch wird da langweilig oder wie ist das?
Nee, langweilig auf gar keinen Fall. Ich habe nur angefangen, darüber nachzudenken, weil ich das Gefühl habe, viele zeitgenössische KomponistInnen haben wirklich ein Problem mit Klavier. Und ich fand das hier eigentlich erstaunlich angenehm, weil das, worüber wir am Anfang eigentlich gesprochen haben, da für mich so total aufgetaucht ist. Also dieses sich zu trauen, irgendwie etwas zu schreiben, ohne jetzt die Welt neu zu erfinden. Und ich finde, das vor allem bei Klavier funktioniert, glaube ich, bei vielen KomponistInnen gar nicht. Und deswegen, ich war eher positiv überrascht.
Ja, warum funktioniert das nicht, würdest du sagen?
Ich habe das Gefühl, das Klavier ist natürlich irgendwie auch limitiert in seinen Möglichkeiten. Und irgendwie für mich persönlich ist es dann oft so, dass sich Sachen eigentlich immer wiederholen und dass viele Klavierstücke in der zeitgenössischen Musik leider inzwischen so ein bisschen austauschbar geworden sind.
Ja, dass auch dieses Instrument schon so einen Nimbus mit sich bringt, irgendwie etwas zu sein, was dann die Komponisten viel mehr erfüllen als andersrum manchmal, ne? Oder?
Total, ja.
Kann man es noch an die Decke hängen? Ja, genau. Sorry, der musste sein. Also ich habe gemerkt, mein Blick schwiff ab. Das Ende mit dem Klavier, das waren so lauter Fragen, wo ich am Ende aber das Gefühl hatte vom Ausschnitt, dass die Fragen so ein bisschen ungemütlicher werden, weil immer wieder das Gleiche gefragt wird. Und ich dann so dachte so, oh, so ganz haut die heile Welt doch nicht hin. Aber ich habe vor allem festgestellt, dass sich das für mich sehr nach zu Hause angefühlt hat. Also das entspricht, glaube ich, so vom Höreindruck von diesem Ausschnitt sehr so der Musik, in der ich mich in meinem Leben so bewege. Also ich bin ja auch Kirchenmusikerin, dann habe ich da die Glocken gehört und du hast ja vorhin auch Reger erwähnt und so. Ne? Also mir kommt das alles so sehr bekannt vor und auch so fast so Heimatgefühle habe ich.
Ja.
Sowohl von der Klanglichkeit als auch von dieser Art und Weise, wie sich so Sachen ja abwechseln, weiterentwickeln, kann man ja vielleicht gar nicht sagen, sondern dann kommt das und dann wieder das und ist irgendwie auch gar kein Problem für mich, was mich auch wundert, weil so offene Form, haben wir noch gar nicht drüber geredet, wie das so weitergeht. Wir hören ja erstmal Ausschnitte, aber
genau.
Ja,
ich finde auch, das ist immer so, irgendwie fühlt sich richtig an, dass der Teil jetzt zu Ende geht und so,
ja, genau.
Aber erstmal finde ich interessant, du hattest das auch schon angesprochen bei dem Drone oder der Elektronik, dass es irgendwie so ein heimeliges Gefühl erzeugt und vielleicht wäre das der Punkt, auf den Titel zu sprechen zu kommen. Hannah mit H, du hattest schon mir gesagt, dass man Amygdala sagt und nicht Amygdala. Kannst du erklären, was das ist?
sie schüttelt den Kopf.
Ich kann jetzt total falsch liegen, aber ist es nicht ein Teil vom Gehirn?
Genau, ja.
Irgend so ein Sweet Spot auch?
Das ist ein ziemlicher Sweet Spot, glaube ich.
Sweet Amygdala.
Genau, also ich glaube, es ist ein sehr alter Teil des Gehirns oder also sehr tief sitzend, wo quasi fast reflexhafte, ich weiß, würde nicht sagen, dass es dort schon Reflexe sind, aber es sind also sehr kurze Verbindungen, die also eher unterbewusst oder unbewusst ablaufen, weswegen die Amygdala vor allem mit Lust und Freude und solchen sehr direkten sweeten Gefühlen verbunden ist.
Yay, wir reden über Spaß.
Genau. Ich glaube, es geht schon auch im Bezug auf unsere Frage oder auf meine Frage jetzt mit den Melodien darum, dass man Melodien auch immer so was rattenfängerisch-verführerisches zuschreibt und auch schon zurück bis in die Romantik, also Wagners unendliche Melodie, die dich dann irgendwie in unterbewusste, unbewusste Sphären treibt, wo du quasi dein Über-Ich oder irgendwas siehst. Und das wurde ja auch schon von Nietzsche zum Beispiel sehr kritisiert, dass Wagner eigentlich ein Rattenfänger wäre und ein Blender und irgendwie. Also diese Gedanken sind vielleicht in diesem Titel so ein bisschen angedeutet. Also wie guilty sind eigentlich diese Pleasures, die hier aufgerufen werden?
Ja, mich erinnert das auch total an Freud, der ja auch total Angst vor Musik hatte. Ich habe ja meine Bachelorarbeit über Leni Alexander geschrieben und sie hat ein Hörstück geschrieben, das hieß Die Musik, die Freud nicht hörte. Und es geht so ein bisschen um seine Angst eben vor der Musik und vor allem dem Unbewussten in der Musik. Und ich finde, das ist natürlich genau der Punkt, den er da auch aufmacht, bloß dass er das eben als Negativen aufmacht.
Ich hätte jetzt aber tatsächlich gedacht, dass man, wenn man das dann so Sweet Amygdala nennt, dass man dann so, weiß ich nicht, 50 Einzelstücke hätte, aber nicht 50 Minuten am Stück.
Okay, so, weil es immer so.
Ja, weil es halt so, ja, so da so. Und da und so. Also ist ja auch die Frage, ob man das Stück auch zerlegen könnte oder nicht, ne? Aber vielleicht ist das auch.
Ich glaube, es bildet sich schon irgendwie so ein Kreis am Ende. Vielleicht sehen wir das, aber. Also ich habe diese ausgedehnten Phasen, wo man jetzt auch so abdriftet oder wo es irgendwie eben so süß wird im Hören. Das ist was, worüber wir in unserem Interview auch gesprochen haben. Und was ja in ganz vieler Musik eigentlich heute aufgerufen wird. Also so, er nennt das ein ozeanisches Bedürfnis, dass man sich so reinlegen kann. Und das vielleicht auch so als Gegenpol zur Melodie. Also ich glaube, anhand des Titels können wir jetzt ein bisschen eine Zweideutigkeit im Titel herausarbeiten. Also ich glaube, es ist sehr ernst gemeint, Sweet Amygdala. Es ist aber auch ironisch gemeint. Und vielleicht schaffen wir das jetzt im nächsten Teil rauszuarbeiten. Ich würde jetzt gerne einen O-Ton von Charles Ussoa über dieses Begehren, diese Lust eigentlich in der Amygdala oder ich weiß nicht.
Ich glaube, es befriedigt ein Bedürfnis, eine gewisse Intellektualität wegzulassen und sich hingeben zu dürfen, auch der leiblichen Wahrnehmung von Klang. Also ich erinnere mich jetzt an solche Stücke, wo das Bewusstsein irgendwie gefüttert wird. So ein bisschen wie ein Baby mit der Muttermilch. So immer wieder ein bisschen saugt man dran. Und ich meine, das ist überhaupt nicht abschätzig, weil das hat eine ganz starke Wirkung, einen großen Sog und ist, glaube ich, auch ein großes Bedürfnis. Darum sind diese Stücke auch erfolgreich, also wenn sie eben auch gut gemacht sind. Also eben, ich glaube nicht, dass das Begehren auslöscht, diese Art. Ich glaube, das im Gegenteil. Also.
Was für Musik ist das, würdet ihr sagen, was so ozeanische Welten aufmacht, wo man sich vermeintlich verlieren kann oder so?
Boah, ich glaube, das ist total unterschiedlich halt leider, ne? Also ich habe schon so Konzerte besucht mit so long-durational Performances, wo ich den Eindruck hatte, das entspricht so dem, was ozeanisch bedeutet, also so man muss sich erstmal einlassen und dann muss man einen Geisteszustand erreichen und dann kommt man irgendwann dahin. Da werde ich dann ja immer eher nervös, aber es gibt auch so Musik, so wie jetzt gerade eben auch, wo man abschweift vielleicht. Das kann ich aber auch in der Beethoven-Sinfonie bekommen. Mhm. Also und da ist die Frage für mich nach so, was ist denn die mit Melodie eigentlich gemeint? Also vielleicht können wir darüber kurz reden, weil mir das gar nicht so klar ist, welche Melodie er meint oder wir meinen.
Ja, das ist eine gute Frage, also können wir gerne machen. Wolltest du auch noch darauf antworten, Hanna? Oder?
Ja, mich erinnert das so an die gesamte Musikpsychologie, auch hinter dem Begriff Lieblingsmusik. Also irgendwie so dieses, und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor eben bei Lieblingsmusik, ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass sich viele Menschen bei ihrer Lieblingsmusik ja sehr gut fallen lassen können, ist eben auch der Kontext, in dem sie das erste Mal gehört haben oder mit dem sie das verbinden. Und ich glaube, dann geht es vielleicht vielmehr darum, welche Assoziationsräume das für das Individuum aufmacht.
Okay, ja, das war jetzt eine sehr kontextualisierte, relative Antwort. Also, aber ich finde schon, so Terry Riley Drone-Musik ist einfach, oder eben die ganze Minimal-Music überhaupt, sind ja schon, es ist eine andere Herangehensweise an Musik. Also es wird überhaupt nicht.
Ja, es ist ein anderer Umgang mit Zeit oder nicht.
Genau, es wird gar nicht beansprucht, dass es eine Folgerichtigkeit gibt. Also dass sich eins aus dem anderen entwickeln würde, sondern es ist eher eben wirklich wie ein Raum, den man betritt.
Ja, und dann aber auch noch die Frage nach Entwicklung, ne? Also deswegen könnte man ja auch bei Beethoven starten. Ich weiß nicht, wo Ussoa startet, aber oder Ussoa. Also es ist ja die Frage, wenn wir von Themenentwicklung reden oder so von so einer Melodie, die vielleicht auch noch weiter wirkt, wenn es schon weitergegangen ist und die Wiederholung schon vorbei ist. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir reden auch so ein bisschen über so einen Rahmen, also so ein Bogen, der so ein Musikstück umarmt und den man so spürt, wenn man das Stück weiterhört und von vorne bis hinten. Und dann landen wir irgendwie auch bei so Schenker, der ja im Grunde so alles super krass vereinfacht und dann sagt, okay, das und das sind die Stationen und dazwischen kriegen wir das irgendwie unter. Aber wo ist denn da in diesem System die Melodie? Ja. Also ist das sowas Metaphysisches eigentlich? Weil ich bin ja, ich denke da immer noch sehr an so Töne und Quarten und
schon. Ich lasse jetzt hier mal reinfließen den wirklich langen Mittelteil, der den größten Teil des Stückes ausmacht, wo wir eigentlich so eine Fläche erstmal bekommen, die ich ozeanisch nennen würde. Also es ist wieder so eine rhythmische Figur, die durch kleinste Variationen gekennzeichnet ist, die die Aufmerksamkeit nie so richtig absacken lassen, aber also mal mit Geige, mal ohne. Mal ist der letzte Schlag lang, mal bleibt er weg oder ein bisschen später. Und es wird eine Atmosphäre geschaffen, wo man nicht sagen würde, ah ja, jetzt muss das kommen oder so.
Mm.
Und das würde ich erstmal als einen Aspekt sehen, der der Melodie entgegengesetzt ist. Weil bei einer Melodie hast du eine sehr starke Richtung erstmal.
Ja, ja, okay. Und also kommt dieser Begriff von ozeanisch von dir oder von Usor?
Das sagt Usor auch.
Okay.
Aber es gibt ja auch zum Beispiel dieses Ambient-Buch von Richard David Toop, glaube ich, An Ocean of Sound. Und also es sind, glaube ich, schon so, ich würde schon sagen, eine Ästhetik eigentlich, dass gerade bei diesem Ambient, was, glaube ich, irre groß ist, als Phänomen, also bis zu, wie heißt der Japaner Sakamoto, der jetzt gestorben ist oder so, wirklich auch, was eine große Tradition irgendwie ist, wo gerade diese kleinsten Veränderungen in einem großen, flächigen Klangbad eine große Rolle spielen sollen. Mhm. Und jetzt geht's hier gleich, Entschuldigung, dass ich so viel rede, aber es geht gleich hier im Hintergrund, kommt jetzt tatsächlich eine Melodie hervor. Vielleicht noch nicht jetzt sofort, aber was ist die Melodie in dieser Relation auch, Hanna?
Impro.
Würdest du sagen?
Klingt für mich erstmal wie Impro. Also für mich klingt das wie, hey, wir setzen uns mal hin und probieren mal ein bisschen aus. Und ohne das, ich meine das jetzt nicht geringschätzig. Aber es wirkt erstmal so wie was so sehr, sehr direkt wirkt. Irgendwie was so natürlich aus diesem Ozean raussteigt. Das meine ich mit Impro.
Aber es steigt raus. Also ich kann dir sagen, es ist komponiert. Es ist
ja, das glaube ich auch, ja.
Aber es steigt raus. Also irgendwie gibt es doch einen klaren Bruch zwischen Hinter- und Vordergrund. Und diese Melodie hat also eine Spannkraft, die irgendwie sich abhebt von einem Bett oder so, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Und genau, also ich meine, man kann das, wie würdest du die Melodie beschreiben oder wie, was hat es bei dir... Jetzt kommt noch eine.
Ja. Ja, ich würde Hannah da total zustimmen. Ich finde, es hat aber in Teilen schon fast so was Neoklassisches. Also nicht im Zusammenspiel, aber immer wieder, wenn man so kleine Ausschnitte hört, habe ich auch das Gefühl, das könnte auch in so einer Study With Me Spotify-Playlist sein, die dann mehrere Millionen Aufrufe hat. Also wie gesagt, nur kleine Ausschnitte an sich, die sich natürlich hier ganz anders weiterentwickeln. Aber deswegen finde ich es auch spannend, dass ja Usor in diesem Ausschnitt auch über diesen Erfolg dieser Melodien spricht. Also es ist ja für ihn, ich weiß nicht, was er unter Erfolg versteht, aber er spricht ja auch in dem Interviewausschnitt auf jeden Fall von so einer Art von kommerziellen Erfolg und das sehe ich da auf jeden Fall total drin, bloß dass er das eben anders weiterentwickelt und herausarbeitet.
Ja, das stimmt, das ist auch interessant, dass er das so framed, aber würde ganz gut passen eigentlich auch zu dieser These, dass es eben ein großes Bedürfnis danach gibt, dass die neue Musik sich aber dem total widersetzt und sagt, ne, mach ich nicht, nicht mit mir, das ist mir zu platt.
Ja, das ist vor allem zu vorhersehbar. Also ne, ich glaube, die Kritik an so Ambient ist ja, dass das so dahingeworfen ist, das, was so jeder grundlegende Algorithmus irgendwie von Sonic P bauen könnte, dass das keinen Wert hat, weil da sozusagen nicht so viel, wie man da sagt, Lenkung einer, einer künstlerischen Hand dahinter steht. Ne? Aber das habe ich zum Beispiel jetzt hier nicht. Also ich finde da nicht, dass das beliebig wirkt. Ich finde das, ja, dahin plätschern passt auch nicht, weil dafür kommt es mir zu sehr, wie gesagt, die Heimatgefühle dann doch zu sehr nach Bedeutung vor, aber es läuft so vor sich hin, so, ist auch okay.
Ja.
Und was ich jetzt spannend fand, ist, dass er was von Körperlichkeit irgendwie gesagt hat, oder? In seinem Ausschnitt.
Genau, es ist eine Leiblichkeit, die sicher auch damit zu tun hat, mit diesem Verhältnis von Melodie und neuer Musik, dass es eben sich erstmal vielleicht sogar an den Körper richtet und nicht an eine intellektuelle Wahrnehmungsweise.
Könnt ihr da mit dieser Aussage was anfangen?
Ja.
Ja, auch also mit diesem Wohligen. Und ich finde, das hat ja schon auch schnell was Körperliches auf jeden Fall.
Auch mit dem Wohligen oder überhaupt, also auch in diesem wirklich sehr melodischen Sinne, finde ich allein schon, man möchte das ja mitsingen fast. Also ich verstehe diese Melodie, weil ich sie mitvollziehen kann oder nachvollziehen zumindest mal. Mhm. Ne? Und das ist auch so dieser Bogen, was er in dem Interview, glaube ich, was noch wichtiger für ihn ist, dieser Begriff des Melos. Dass es nicht die Melodie an sich ist, sondern das Melos, das so ein bisschen die Spannung, die Melodie trägt.
Ja, das, sowas, was ich vorhin, glaube ich, sagen wollte, so ein bisschen.
Genau.
Ne?
Mhm. Und also deswegen, es sind schon schillernde Begriffe. Ich finde hier interessant, wie er auch in diesem O-Ton das mit dem Begehren koppelt. Also er sagt einerseits, das Ozeanische ist sozusagen etwas, wo man sich verlieren kann, was aber diesem Begehren überhaupt nicht widerstrebt. Also es ist eigentlich eine ständige, wie er sagt, man saugt so dran.
Ja, wie das Baby an der Muttermilch.
Genau.
So, ne?
Und das heißt, eigentlich ist es auch dieses Wohlige oder Heimelige, das ist total eigentlich ein ständiges Pinseln und so ein Daumenlutschen.
Ja, das ist aber ja im Grunde auch das, wo man merkt, dass bei einigen Leuten da jetzt schon so der Kamm schwillt. Ne?
Genau,
also, weil
genau.
Das ist zu, also wohlig ist eigentlich ein schöner Begriff, weil das ist zu schön und zu heimelig und zu unschuldig und so naiv kann doch niemand sein. So,
genau.
Ne? Also, ich meine, also.
Das ist das eine, wo ich sagen würde, da ist schon auch in diesem Teil, würde ich fast eine ironische Überzeichnung dieses Wohligen sehen. Ich weiß nicht, ob ich ihm da, ja, kann man drüber streiten. Aber ich sehe in diesem Titel irgendwie auch eine Ironie. Und dann gibt es ja aber auf der anderen Seite auch, würde ich sagen, diese Melodie, die eigentlich sich an ein Begehren richtet, nämlich in dem Hören, was wir gerade gesagt haben. Also wenn man nochmal diesen Unterschied, es gibt ein Bett und eine Melodie, die daraus hervorkommt, dann ist das die Hörhaltung ja eine ganz andere. Also so ein Bett, da kann man sich reinlegen und eher zurücksinken lassen und so ein passives oder unaktives Hören pflegen. Und sobald eine Melodie kommt, und das ist das Körperliche vielleicht auch irgendwie, da kommt so ein Drive rein und du bist eigentlich gefordert, schon vorauszuhören und zu sagen, aha, da geht es jetzt in irgendeine Richtung und geht der weiter nach oben, geht der wieder nach unten und dann ist der Bogen vorbei und du hast ein Gefühl von Abgeschlossensein. Also,
aber erfüllt er das? Also, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, da würde jetzt aus diesem Bett eine Schubert'sche Melodie rauskommen oder so, ne? Viel mehr konkretere Ausgestaltung von dieser Idee einer Melodie. Und was würde dann passieren? Also als ich dann vorhin diese Melodie gehört habe, die da so emporkam, war ich jetzt gespannt, auch dann was kommt. Und ich finde, er spielt so ein bisschen damit, dass jetzt vielleicht nicht das kommt, was man automatisch vielleicht auch eher erwarten würde, weil es dann nicht so die ganz klassische Melodie ist.
Ja.
Also ich finde, er spielt schon damit, auch mit dieser Hörerwartung und ist ja auch klar, also wenn sich Begehrlichkeiten wecken sollen, dann beruht das ja auch auf einem Erwartungshorizont, oder? Also
ja.
Und funktioniert das bei jedem und jeder? Also worauf baut er denn auf? Also so westeuropäisch geprägte Hörer oder nicht im Grunde?
Ja. Wahrscheinlich schon, ja. Obwohl bei solchen Melodien gibt es auch viele, die fast einen universalistischen Ansatz, also dass das für jeden eigentlich nachvollziehbar ist. Kleine Tonschritte, die sind irgendwie besonders kohärent oder irgendwie solche Dinge, finde ich, da spielt da hiermit auch. Aber genau das ist das, finde ich, dass nicht nur das Ozeanische irgendwie so ein Begehren befriedigt, sondern auch die Melodie arbeitet ganz stark mit der Begierde, nämlich des Erwartens. Also du verstehst oder du folgst einer Melodie, die hat einen Reiz für dich, weil sie von dir eigentlich was einfordert, was du erwartest, oder also sie triggert genauso. Und deswegen finde ich, das sind hier wieder so zwei Pole auch in diesem Titel, wo die Melodie dazwischen steht ein bisschen.
Aber wird denn die Erwartung eingelöst?
Das können wir jetzt mal hören, nämlich es kommt jetzt nochmal eine krassere Melodie.
Oh wow.
ab Minute 30, wo dann dieser wirklich lange, jetzt ja 10 Minuten lange währende Amygdala-Teil, würde ich mal sagen, läuft. Hanna, würdest du auch sagen, das ist improvisiert? Das klingt improvisiert?
Nee, die Assoziation habe ich jetzt nicht. Okay. Sondern das war jetzt für mich sehr, es hatte was Etüdenhaftes auch durch die Klavierbegleitung? Weiß ich nicht.
Ja,
aber
schon, oder? Ja,
ja, ich musste nochmal an die Renaissance denken, weil sich das gar nicht mehr nach Renaissance angehört hat. Mhm. Also und wir sind ja immer noch im gleichen Stück. Und es hatte aber schon auch starke Anleihen, wie gesagt, an so Klaviermusik der, weiß ich nicht, Romantik vielleicht. Mhm. Und da ist schon auch einiges drin verarbeitet, oder? Also hat der so einen, auch so einen historischen Bezugspunkt immer in seinen Musiken eigentlich? Oder?
Das weiß ich gar nicht mal. Also ich denke schon, er setzt sich sehr stark mit Musikgeschichte auseinander. Also er steht in der Tradition und verortet sich in der Tradition von Schubert und Beethoven und dieser Linie. Aber ob er das jetzt aufruft, weiß ich gar nicht mal. Also es ist, auch wie du meinst, wenn da so eine Schubert-Melodie aufsteigen würde, das wäre, glaube ich, eher der Fremdkörper, den er nicht haben wollte.
Ja, ja, genau, ja. Der würde auch nicht passen. Ja. Aber es wäre, also das wäre so ein bisschen, aber so aus dem Kontext heraus, so ein bisschen so eine Erwartung. Also da sind wir vielleicht so ein bisschen bei der Lieblingsmusik von dir, Hanna. Dass man, dass der so ein Gefühl evoziert, wo man nicht vom konkreten Klangereignis, aber so von dem Gefühl, was man vielleicht innerlich so hat, dass das jetzt nicht verwunderlich wäre, auch wenn die konkrete Schubert-Melodie gar nicht passen würde. Ja. Aber
also es ist schon, ja, da stimme ich dir zu, irgendwie auch eine, auch diese Frage von mir, irgendwie eine Suche auch nach einer Romantik. Ne? Also geht das noch oder warum geht das nicht und so? Ich denke schon, da steckt da drin, also in den Gesprächen, da ruft der Hölderlin auf und es ist schon auch so. Ja, diese Fragen spielen eine Rolle, aber natürlich nicht, um die Zeit dazwischen jetzt wieder zurückzudrehen oder so.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn wir jetzt diese Ausschnitte einfach gehört hätten, ob wir dann gesagt hätten, die gehören alle zum selben Stück. Also ich habe auch eben gerade nochmal den Begriff ozeanisch gegoogelt, weil der jetzt ja so oft gefallen ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, denn die Definition ist: ein Ozean betreffend, durch ihn beeinflusst, bewirkt, zu ihm gehörend. Und ich würde jetzt mal den Klangausschnitten auf jeden Fall jetzt unterstellen, dass man schon überall so eine Art von Grundgedanken hat, bloß dass sich daraus dann andere Sachen entwickeln. Also ich finde diese Definition zu ihm gehörend eigentlich ganz schön.
Ja, auf jeden Fall hat das Ozeanische natürlich immer die Tendenz einzuverleiben. Also man geht auf in so einem Ozean, weil er so groß ist irgendwie. Und ich würde aber fast sagen, würde dir zustimmen, dass das Stück irgendwie so einen Grundton hat, der das auch irgendwie verbindet. Aber ich meine, die einzelnen Teile gehören jetzt nicht zum selben Ozean, würde ich sagen.
Mhm. Ja, oder der Ozean bildet sich erst dadurch, ne? Also so, also ich also finde, also auf Hannas Frage eingehend, wenn man die Stücke jetzt getrennt voneinander hören würde, hätte man vielleicht nicht gedacht, dass es ein Stück ist. Ja. Man hört vielleicht so in der Art und Weise, wie zum Beispiel die Geige spielt oder eingesetzt wird, auf diese so mäandrierende Weise, würde man schon Bezüge herstellen. Und ist die Frage, ob dieser Wortbezug vielleicht das ist, was die verschiedenen Meere verbindet, oder? Also ja, und genau, zum Ozean aber, dann macht ja. überhaupt erst.
Also es sind vor allem, das ist so schön, dass ihr das jetzt sagt, denn es sind vor allem eben, finde ich, immer noch verschiedene Meere. Und ich glaube, das ist sehr entscheidend dafür, dass Usur das machen kann. Weil wenn er es nicht durch diese Brüche auch irgendwie ein bisschen abgrenzt,
ja, dann wäre es langweilig.
Dann wäre es einfach nur Kitsch. Oder irgendwie, also jeder,
ja, belanglos einfach.
So ein bisschen, so, ja. Genau. Also gerade dieser Mittelteil, ich meine, ich kann da total gut drin schwelgen, aber es braucht dann doch scheinbar diesen Bruch, dass ich irgendwie sage, okay, dann ist da mal eine Melodie jetzt, oder?
so das Mindestmaß an. Ja.
Genau. Ja, aber ich finde auch, das hält schon alles irgendwie so ein bisschen zusammen.
Und da habe ich vielleicht jetzt an diesem Punkt, wo wir bald zum Ende kommen, noch einen zweiten O-Ton, eine Äußerung von Usur, wo er eigentlich auch, wo wir vom Begehren gesprochen haben, davon spricht, wie er versucht, das irgendwie auch aufzugeben oder als Komponist nicht zu kontrollieren. Also dass das, was für ihn ist, was in der Romantik extrem gemacht wurde, dass Wagner in der unendlichen Melodie nie aufgehört hat, dich an seiner Karotte durch die Manege zu führen. Und dass genau das eben für Charles Usur eigentlich der Punkt ist, an dem er sagt, da kann ich nicht, also da muss ich mich zurückhalten.
Also für mich jetzt persönlich ist der anspruchsvollste und auch schmerzlichste Versuch, eben dieses Romantische zu durchbrechen, weil, also für mich ist das wahnsinnig schmerzlich, dass ich den Verlauf, den psychischen, akustischen Verlauf eines Stücks nicht mehr kontrolliere, dass ich mich dem hingebe, etwas zu finden, dass nicht ich bin. So. Also so diese romantische Idee von einem Fund, von künstlerischen Funden, die man da beim langen Wandern und beim harten Arbeiten, dann findet man diese göttliche Melodie oder so. Das ist eigentlich dem völlig entgegengesetzt. Weil wenn man die Töne einfach aufgrund von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten treiben lässt und machen lässt, was halt die Gesetzmäßigkeiten auferlegen und verschiedene quasi Serien gleichzeitig übereinander legt, dann gibt es halt ganz merkwürdige Resultate, die dem psychischen Druck und der psychischen Befriedigung total widerstreben. Und das stehen zu lassen, das ist wahnsinnig schwer.
Du nimmst ihm das nicht ab, Hanna? Du guckst sehr kritisch?
Doch. Ich hab nur versucht, das irgendwie für mich einzuordnen. Ich fand es jetzt sehr schwierig, erstmal zu folgen. Und ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber mit seiner These, dass es eben nicht so ist, dass man rumläuft und dann göttliche Eingebungen bekommt und sich vielleicht von diesem Gedanken auch freizumachen, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, dass er damit ja schon auch so ein bisschen dieses Genie-Paradigma dekonstruiert. Und irgendwie habe ich gerade drüber nachgedacht, sieht er dann Komposition mehr als Handwerk? Das ist ja oft so der Gegenentwurf zu diesem männlichen Genie-Paradigma? Oder sieht er das eher als so natürlichen Lauf, weil er ja schon auch irgendwie von so einer natürlichen Entwicklung spricht? Und dann frage ich mich halt wieder, was ist denn jetzt eine natürliche Entwicklung oder wer entscheidet jetzt, was natürlich ist? Und natürlich, was wir jetzt heute auch schon häufiger gesagt haben, ist natürlich total an unsere Hörgewohnheiten einfach angepasst, was wir als natürlichen Verlauf empfinden.
Ja, total, das steckt da alles drin und jetzt auf jeden Fall habe ich die Büchse der Pandora für diese Diskussion sehr weit geöffnet. Wir müssen sicher nicht auf alles eingehen, aber ich finde, das war irgendwie für diese Brüche oder warum er auch vielleicht diese Form dann gewählt hat, doch die durch harte Veränderungen gekennzeichnet ist, fand ich das nochmal wichtig. Und ja, aber du möchtest also, sicher auch noch was sagen, Hanna.
Das ist auf jeden Fall auch der Moment, den du, glaube ich, Hanna, auch gerade so ein bisschen hattest, dass ich mir denke, da redet einfach ein Komponist über seinen Kompositionsprozess und das ist auch cool so, aber das hat jetzt nichts zwangsläufig damit zu tun, wie ich das jetzt wahrnehme. So. Also wir sind da ja gerade jetzt sehr bei ihm und ich finde, dass er selber gar nicht so weit weg ist, aber vom Genie-Dings. Also weil er so sagt, er lässt die Töne frei. Aber das gibt's nicht. So, also dafür hatten wir jetzt wirklich genug neue Musik, muss ich sagen. um zu sagen, ja, frei ist so eine Frage. Also ich werde schon so ein bisschen allergisch. So, ich krieg schon Heuschnupfen, wenn ich höre, da ist irgendwie so eine natürliche Ordnung und die Töne finden schon ihren Weg. Nee. Also ja, und ja. Wenn, dann ist das auf jeden Fall eingebettet in irgendeinen Kontext, der schon sehr lange existiert. Ja. Und das ist dann wiederum ziemlich romantisch. Oder? Mhm. Also, ja.
Also man, ich finde, genau, man kann sich da wundern, also das habe ich auch gemacht. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, also bei diesen Melodien, das ist dann so eine Erfindung irgendwie. Ich kenne ganz viele Stücke, wo ich das nicht aushalte, dass man so hört, dass ein Komponist von seinen Ideen so ganz begeistert ist. Und dann kommt eine Idee nach der nächsten und alle sind größer als die davor. Das finde ich total abtörend. Also ich kann mir solche Musik nicht anhören. Und insofern kann man da, glaube ich, hier auch Zweifel haben, denn natürlich setzt er sich hin und schreibt. Und schon das ist ja irgendwie auch eine Setzung. Und
ja, also ich, genau,
auf der anderen Seite, nee, Entschuldigung, nur das noch finde ich wichtig hinzuzufügen. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass er irgendwie, oder kann ich mich mit dieser Position ein bisschen identifizieren auch, weil ich finde, diese Systeme, die entwickelt wurden in der Nachkriegsgeschichte der neuen Musik, tun so, als ob sie was anderes wären, sind aber im Prinzip genau das Gleiche. Nur sie bauen riesige Apparaturen auf, damit es auf keinen Fall so klingt. Mhm. Und insofern, also finde ich das am Schluss gerade ganz gut. Bevor wir jetzt vielleicht den Abschluss nochmal hören und zu unseren Schlussstatements kommen, dass dieses Changieren, diese Kippmomente in der Suite Amygdala, finde ich, sind hier offen gehalten. Also ich finde, dieses Stück stellt diese Fragen relativ direkt und ehrlich, was ich jetzt vielleicht versucht habe, so ein bisschen als quasi das Begehren des Ozeanischen, des Nicht-Melodiösen gegen das Begehren der Melodie und ob man dazwischen irgendwie eine sozusagen selbstlose, unromantische, offene, aufgeklärte Form der Melodie finden könnte. Diese Fragen finde ich hier in diesem Stück irgendwie.
Ich habe noch nicht ganz verstanden, ist für ihn dieses handwerkliche Melodienschreiben auch Teil des Ozeanischen oder ist das Ozeanische mehr so dieses Grundlegende, was unter allem liegt? Wo man sich dann teilweise so ein bisschen drin verliert, was wir jetzt auch so als wohlig beschrieben haben.
Ja, das ist eine gute Frage, weil das, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, sieht man den ja noch anders, ne?
Also ich würde eben sagen, es sind zwei Verführungen. Es ist sozusagen auf der einen Seite das Begehren, sich irgendwie in so einem Ozean aufzulösen. Und es ist auf der anderen Seite das Begehren, geführt zu werden zu irgendwelchen Höhen. Und die Melodie, die er sucht, oder das Melos oder wie auch immer, ist eigentlich der Versuch, zwischen diesen beiden Extremen zu manövrieren und sich nicht hinreißen zu lassen, sich komplett in den Ozean zu stürzen, aber eigentlich auch zu wissen, wenn ich diese Melodie jetzt voller Inbrunst zu Ende schreibe und nichts anderes dazwischen setze, dann überwältige ich dich als Hörer und Hörerin eben auch. Mhm. Und so dazwischen versucht er, glaube ich, sich zu positionieren. Und das erfordert Mut. Das finde ich irgendwie cool, dass er das mal versucht. So.
Ja, ich finde es halt, also genau, ich stimme dir zu. Ich habe die andere Variante von Upturned. Also das, was du gesagt hast, verstehe ich auch auf jeden Fall. Aber die andere Variante ist so dieses, ich lasse alles laufen und ich lasse los. Und dann denke ich mir, aber du hast doch jetzt Gestaltungswirkmacht oder Kraft, so dann nutze sie halt auch. So, also das finde ich dann auch wiederum nicht überzeugend, wenn man sagt, ich lasse einfach alles los. Das ist so, ja, also ne, Karl lacht schon. Den Blick kenne ich das immer, wenn Leute mir sagen, ich soll endlich mal kiffen. Aber so
nee, dieses, ich kann das verstehen.
So ja. Dieses, ja, also man setzt sich ja dann doch hin und produziert was, was man will, dass die anderen das auch noch hören. Und dann so dieses nur loslassen, aber das meint er vielleicht auch gar nicht, ne? Aber das, also das ist für mich auch so der andere Pol, diese andere Seite der Medaille, ne? Also weil wir haben auf der einen Seite die Leute, die alles total festschreiben wollen und dann wahnsinnig Theorien drum bauen oder so, ne? Und die anderen, die sagen, ach, ich lass von der Seele fließen und Emotionen pur. Aber ich glaube, im Grunde treffen sich beide in der Mitte. Wenn alle mal eingestehen, dass man sowohl das Handwerk braucht, als auch Emotionen eine Rolle spielen. Weil ich finde auch bei diesen ganzen Nachkriegssachen, wo Emotionen keine Rolle spielt, ist ja wahnsinnig viel Emotion drin.
Ja.
Also weil man versucht, sie wegzudrängen und wegzusperren und zu dekonstruieren. Und irgendwann merken alle, das hat gar nicht funktioniert.
Ja,
Für mich macht sich da fast so ein bisschen so eine Mannigfaltigkeit auf zwischen dem Statement vom Anfang, also dieses, wo es um die Jugend ging, was ja sich erstmal total extrem angehört hat, und jetzt so ein bisschen dieser fehlenden Positionierung, die Hannah jetzt gerade beschrieben hat. Also irgendwie merke ich, dass ich gerade versuche, das noch so zusammenzubringen für mich.
Interessant. Vielleicht können wir das während des Hörens der letzten Minuten des Stückes kurz überdenken und in unsere Schlussstatements einbauen. Das war der Schluss von Sweet Amygdala von Charles Usor. Und damit ich nicht immer das letzte Wort habe, hier würde ich vielleicht beginnen mit meinem Statement. Anhand der Melodie finde ich diese beiden Pole, die wir herausgearbeitet haben, ja wirklich wie so die Meerenge, durch die man manövrieren muss, auch als Komponist, wenn man sich fragt, wie sehr setze ich und wie sehr lasse ich den Klang durchscheinen oder irgendwie sozusagen sich selbst aussprechen oder die Musik zum Vorschein kommen oder sozusagen sich selber als Komponist zurücknehmen. Und da würde ich eigentlich bekräftigen, dass dieses Stück diese Frage stellt, ohne sie jetzt zu beantworten. Also es ist eindeutig ein Versuch und es ist auch eindeutig ein Stück, was nicht beansprucht, finde ich, da jetzt den Nagel auf den Kopf zu treffen oder so. Es ist irgendwie ein Versuch, damit umzugehen oder so habe ich das jetzt gedeutet. Und um das zurückzubinden an die Frage von den Generationen, finde ich gerade vielleicht in dieser Melodie, im Mut auch zur Melodie, ist eigentlich aufgerufen der Mut zur eigenen Stimme eben. Ich finde, in ganz vielen Momenten in dieser Komposition merkt man, dass das gehört wurde. Also so richtig, dass er das gehört hat in sich und dann hat das aufgeschrieben. Und das finde ich irgendwie gut und da kann ich verstehen, dass er sagt, durch irgendwelche ästhetischen Paradigma oder Dogmen wird das einer jungen Generation oft auch verbaut, dass man sagt, eine Melodie darf man heute nicht mehr schreiben oder irgendwie, also das sind dann so Scheuklappen, wo ich also Sympathie habe, dass er sagt, wir müssen das vielleicht mal überwinden. Gleichzeitig hört man auch in diesem Stück, dass er natürlich diese Angst auch noch nicht überwunden hat und wir alle auch nicht. Also insofern bleibt es beim Versuch und vielleicht auch bleibt es bei diesem einen Stück. Er hat viele andere sehr unterschiedliche Stücke geschrieben und auch mit der Stimme, also für Chor oder Mother Tongue vor kürzerem ein Stück. Also da gibt es noch viele weitere Versuche, die ich spannend finde und empfehlen kann. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr zum Abschluss zu sagen habt.
Also mir stellen sich nach unserer Diskussion und nach dem Hören des Stücks so Gedanken nach der Freiheit ein. Großes Wort, aber also wie, man kann nicht frei komponieren, ist meine Meinung. Und ich finde es ganz spannend, welchen Weg er hier geht und welchen wir auch so gedanklich gegangen sind, weil egal in welcher Richtung man sich entscheidet, man ist nun mal nicht frei. Und ich finde auch, dass ich jetzt auf jeden Fall noch mehr Lust habe zu hinterfragen, warum ich mich darin so heimelig fühle. Und ich muss auch immer wieder an Arvo Pärt denken, den wir jetzt nicht genannt haben, aber den man, glaube ich, auch in diesem Kontext nennen könnte. Der geht anders um, aber ich glaube, der stößt mit seiner Musik vielleicht ähnliche Gedankengänge an. Auch wenn der natürlich ganz anders ist, aber fiel mir auf jeden Fall ein. Und das mit diesem körperlichen und Durchfließen und dass so etwas emporkommt, ja, das sehe ich ein bisschen kritisch, glaube ich. Also, weil ich aber auch immer sehr handwerklich denke und so dieses Poetische, glaube ich, auch gar nicht so zulassen will oder kann. Weder in dem Wahrnehmen von der Musik noch in dem Sprechen darüber. Also ich merke, dass da ist so bei mir Widerstand und ich habe noch nicht raus, warum, ob der Widerstand ist, weil ich so viel in der neuen Musik mit kleinen und großen N beheimatet bin oder also warum dieser Widerstand in mir drin ist. Das wäre jetzt auf jeden Fall eine gute Frage. Und ich finde es aber auch spannend, dass ich das Gefühl habe, wir konnten jetzt heute auch ein bisschen wertfreier mal darüber reden, wie Musik vielleicht frei sein kann oder ozeanisch sein kann, ohne dass es in dem einen oder anderen Kontext direkt landen muss.
Mhm. Ich finde diesen Gedanken ganz schön zu sagen, er ist irgendwie als Komponist der jetzt älteren Generation irgendwie so ein Türöffner und möchte irgendwie den jungen Personen wieder erlauben, den Mut zur Melodie zu haben. Irgendwie, ich glaube, woran ich mich so stoße, ist, dass es natürlich irgendwie sehr gattungsbezogen ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel in meiner Generation sehr viel mehr Leute gar nicht mehr so denken, es muss jetzt neue Musik sein und trotzdem verorten sie sich in der neuen Musik. Also so ein bisschen dieser Mut. Ich mag den Gedanken und für mich ist er aber auch irgendwie sehr stark an Zeitlichkeit gekoppelt. Einfach weil ich mir so vorstelle, dieses freie, ozeanische würden, glaube ich, viele Menschen vielleicht auch mehr mit so einer Flexibilität in der Zeitlichkeit assoziieren. Und es ist ja schon auch ein Stück, was einen für einen längeren Zeitraum erstmal, man muss sich dafür hinsetzen oder hinlegen und sich die Zeit nehmen, das zu hören. Deswegen hat es für mich immer noch so ein bisschen das Gefühl von einer Person, die sich gerade eher versucht, der jüngeren Generation anzunähern.
Okay. Das war die zweite Folge des Musiktexte-Podcasts über Charles Ulloa und die Frage der Melodie. Der Jingle kam vom Komponisten Andres Quesada und er hat jetzt noch einen Musiktipp für euch.
Hi, I'm Andres Quesada, a multimedia composer from Chile, based in Cologne. And I would like to recommend not one, but two albums, which I have been obsessed with in the last time. One is Multistability by the one and only Mark Fell, a combination of deconstruct loops, multi-layered repetitions, and delicious exactness. And the second one being Going by Camellia and Nana Hira, two Vocaloid artists, which extreme energy and exquisite sense of rhythm melt my heart. I hope you enjoy them, if you find them.
Ja, danke für die Tipps, da werden wir direkt mal reinhören, ne? Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingskategorie und zwar der Türöffner des Monats. Und diesen Monat möchten wir euch gerne vom Reinhard-Schulz-Preis für zeitgenössische Musikpublizistik erzählen. Die Ausschreibung läuft noch bis zum 31. März und richtet sich an alle Personen unter 35. Die diesjährige Gattung ist Interview. Weitere Informationen findet ihr unter reinhardschulz-kritikerpreis.de. Viel Erfolg!
Viel Erfolg. Schön, dass ihr mitgehört habt. Wie immer findet ihr die wichtigsten Informationen in den Shownotes. Und wir wollen euch natürlich ganz herzlich einladen, den Podcast weiterzuempfehlen. Schaut vorbei auf musiktexte.online, abonniert unseren Newsletter und schreibt uns mit Fragen, Vorschlägen oder
Feedback.
Beschimpfung oder Feedback. Vielen Dank und bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.